Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Wir müssen langsam mal schauen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir die 100 verpassen.
Nee, haben wir mal geschaut, wo wir sind?
Dauert es noch ein bisschen? Okay, alles klar. Weil eigentlich sind wir super lange dabei. 100 ist eigentlich nicht so eine große Zahl, aber da wir ja irgendwie auch gerade in letzter Zeit nicht so häufig dazu kommen, wäre natürlich 100 eine krasse Zahl. Aber ich glaube, wir sind sowieso Ende 80er. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, es begrüßen euch.
Eva Buchholz, guten Tag.
Ich zeige in den...
Und Horst Reichel, guten Tag.
Es kam wie aus der Pistole geschossen.
Und meinerseits, hallo. So, das sieht noch, wir haben ja super speedy aufgebaut. Das sieht so aus, als wäre meine Tonspur ganz schön deutlich höher. Aber scheißegal, lassen wir einfach alles so laufen.
Okay. Hauptsache, es läuft jetzt mal wieder. Wir hatten wieder mal Schwierigkeiten, überhaupt zusammenzukommen. Wobei wir ja noch nicht mal zusammenkommen, aber irgendwie einen gemeinsamen Termin zu finden im Alltagsstruggle. Aber jetzt haben wir es ja geschafft und es gibt einiges zu besprechen. Es sind so viele Rennen gewesen und von meiner Seite her bestand eigentlich auch schon vor Wochen großer Redebedarf. Um genau zu sein, fing es an vor 3 Wochen. Da hätte ich auch eigentlich so direkt Bock gehabt, direkt einen Podcast aufzunehmen, und zwar nach Leeds.
Genau.
Aber wir können ja mal kurz gespannt. So, wir hatten jetzt vor, dass wir so den Podcast quasi wie so zweiteilen und erstmal die ganze Kurzdistanz-Szene mal so
aufmischen,
auch wenn es jetzt schon wieder wie Leeds 3 Wochen her ist. Halt, ist immer ein bisschen schwierig.
Weil wann hat es gestartet? Im Mai hat auch die Olympia-Quali gestartet. Also seitdem racen ja die Jungs und Mädels wieder um Olympia-Quali-Punkte, zumindest für die Nation. Mhm. Und ja, irgendwie ist es so, ne? Kurzdistanz geht so Schlag auf Schlag und dann kommt so ein Rennen nach dem anderen und
Wir kommen gar nicht hinterher.
Ja. Und dann nehmen wir immer im Prinzip nach den großen Langdistanz-Highlights auf und sagen, jetzt müssen wir mal wirklich, also quasi jetzt nach Frankfurt und Rot, was ja nun jetzt letztes Wochenende war. Aber seitdem ist eigentlich, muss man halt sagen, auf der kurzen Strecke wieder relativ viel passiert.
So. Ja, und was ich halt immer da auch direkt sagen muss, es waren halt wieder so coole Rennen und deshalb lass einfach jetzt direkt
coole Rennen, lame Moderation.
lass einfach mal direkt einsteigen in das zweite WTCS-Rennen dieses Jahr, und zwar in Leeds. Und da steigen wir jetzt direkt einfach mal.
Darf ich aber kurz meinen Witz, der wohl so übergangen, kurz aufklären? Weil sonst denke ich so, Krieger findet die Moderation so lame. Ich höre den Podcast ja selbst nicht, aber du hörst den Tri-News-Podcast.
Pro Tri News. Weiß noch nicht mal.
mit Talbot Cox.
Und ja, der ist aber nicht immer dabei.
Ist nicht immer dabei und viele andere Amis, also hauptsächlich Amis. Die
Patrick Lemieux macht auch den Host, oder?
Ja. Ja, aber ich weiß nicht, welcher Landsmann der Kyle Glass ist, aber der Mark Matthews ist Brite. Also das ist jetzt nicht unbedingt der typische Ami-Podcast. Also er ist englischsprachig.
Ich habe das so böse in die Ami-Richtung, in die Entertainment-süchtigen Amis Box gepackt. O-Ton, die Rennen sind eigentlich gerade richtig geil und richtig geile Charaktere und richtig geile Sportler und super spannende Rennen, aber Moderation
schlachtet es nicht aus.
Lame. Und das ganze Social-Media-Management von ITU, lame.
Also
die Macht der Medien. Ich habe das Gefühl, wir kommen noch darauf zurück.
Ja, aber das ist ja deren Perspektive und auch die teilen ja einfach ihre, ihre Gedanken dazu. Und das sind Meinungen, ne? Genauso wie wir bestimmte Meinungen, unsere Meinung sagen. Du musst ja nicht deren Meinung teilen, das müssen wir hier auch ganz deutlich sagen, ne?
Ja, aber es gibt ja richtige und falsche Meinungen.
Ja, natürlich. Ja, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass die ITU da schon, ja, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Kurzdistanzformaten wie Super League Triathlon, da hat sie schon Nachholbedarf. Mhm. Und da ist die ITU so ein bisschen, ich will nicht sagen stehen geblieben, aber ein bisschen lame halt in manchen Bezügen. Also weil sie haben ja, was Kamera Kameraführung und so weiter angeht, sind sie ja wirklich bestens ausgestattet. Und die Streams funktionieren ja relativ einwandfrei, wenn man das mal so vergleicht. Wobei man auch sagen muss, dass wir in den letzten Wochen und Monaten uns auch immer wieder geärgert haben, dass das Live-Timing ziemlich schlecht ist. Mhm. Und das ist jetzt auch, also eigentlich schon seit vergangener Saison, dass man da einfach, wenn sie über den Zielstrich von der Runde fahren, dann ploppen halt überhaupt keine Zeiten, keine Namen und nichts mehr auf.
Ja,
und
das ist für Nerds ein bisschen blöd zu verfolgen. Ja.
Ein bisschen blöd, also ich, das ist für mich also elementar.
Also gebe ich schon recht, auch so das ganze Erscheinungsbild und so ist vielleicht ein bisschen oldschool, aber dafür sind halt, kommen wir vielleicht auch noch dazu, gewisse Standards einfach immer da. Wo du halt sagst, im Vergleich zu Super League, das ist mir gerade jetzt eingefallen, weil ich bin ja, also ihr wisst ja, dass ich das Team Cheetah besitze, ne? Ich bin ja Team-Owner.
Ja, ja, stimmt.
Was ja damit zu tun, also womit ich ja mir auch Rechte erworben habe, wie ich es verstanden hatte, eigentlich Athleten mit reinzuwählen oder so. Ich wollte mal gucken, wie das aussieht. Ah, ich muss sagen, ich bin relativ enttäuscht. Ne? Also ich kann ja, ihr könnt es leider nicht sehen, aber ich kann es euch zumindest zeigen. Ich kann zum Beispiel jetzt eine Wahl treffen, choose on male or female Team Cheetah Athlete to be retained. Also welcher Athlet, der im Team Cheetah ist, soll im Team Cheetah bleiben. Und jetzt guck mal auf meine Auswahlmöglichkeiten. Da steht immer TBA 1, TBA 2, to be assassinated oder was ist das die Abkürzung für? Aber ich sehe keinen Namen. Und das Voting endet morgen. Und ich hab jetzt bei Frauen TBA 1, wer auch immer jetzt TBA 1 ist.
Aber die haben ja auch fast alle 0%. Einer hat 90, oder?
Ja, und genau. Der erste, da haben wir drauf geklickt, beim Vier haben einfach mal keine Ahnung. Also das, ich fühle mich so ein bisschen verarscht.
Greg, du hast zu wenig Anteile abgekauft. Du musst dich da größer einkaufen, sonst kriegst du dann auch weniger Rechte raus.
Meinst du, dass das Bronze-Ticket, ab Silber-Ticket hätte ich auch die Athleten sehen können, die ich wähle?
Vermutlich,
dann weißt du nicht, wie man Kohle macht.
Gibt's doch mal, gibt's Goodies.
Gut, ja. Also Leeds, ja. Als erstes Mal Lasse Lührs macht Podium und wird Dritter.
Ein spätes Gratulation von uns, ja, aber
nicht weniger herzlich.
Nicht weniger herzlich und absolut notwendig.
Und was war das für ein letzter Kilometer? Weil es sah ja noch aus deutscher Sicht gesehen, war ja sogar Lasse Priester, der andere Lasse, da noch
auf drei, mit Abstand.
Ja, und auf einmal gibt es einen Schnitt und eine andere Kamera und dann geht halt da Lasse Lührs einfach nur ab. Und man muss ja wirklich sagen, es ist ja einer der sympathischsten Lasses.
Ja, aber der Lasse Priester
ist ja auch sympathisch. Der steht ihm nicht viel nach. Nein, aber Lasse Lührs, wer ihn kennt oder wer ihn schon mal ein bisschen näher kennengelernt hat, also einfach wirklich ein super Typ und es ist ihm wirklich von Herzen zu gönnen. Und dann auch das Podium mit Hayden Wild und Leo Berger zu teilen, ist natürlich auch eine große Ehre. In
Hayden
den gleichen Wild,
sein erster Sieg, ja, in einem WTS-Rennen.
Und das WTS-Rennen, also das war ja, wir können jetzt nicht mehr auf alles eingehen, aber allein wie Vincent Louis beim Wechsel in die Absperrung dann gekracht ist, weil er dachte, es geht noch eine Runde und fährt halt einfach Vollgas durch die Wechselzone durch. Hinter dem Kameramotorrad und er fährt dann halt voll in die Barrikaden. Das hat man halt auch noch nicht gesehen und es ist halt Vincent Louis und nicht irgendein Anfänger, der sich gerade verzählt hat oder sowas, ne? Sondern ein Weltmeister, dem das auch mal passiert. Das war halt.
Das wurde auch ziemlich zerrissen, gell, dass diese Aktion. Da gab es dann diverse Memes auf den sozialen Medien.
Ja, es war ziemlich lustig, aber. Ja, für ihn jetzt nicht so.
Stimmt,
geil.
Das wurde mit diesem Spider-Man-Meme so verglichen, ne? Wo Leo Berger und Vincent Louis quasi so sich wieder entgegenkamen in der Wechselzone.
Ja. Ja, und dann gab es ja auch noch relativ am Anfang des Radfahrens, was leider nicht von Kameras aufgenommen wurde, einen größeren Crash, bei dem sich Johnny Brownlee leider den Ellenbogen gebrochen hat und somit auch jetzt für die Commonwealth Games, die in Birmingham jetzt Ende des Monats stattfinden, raus ist. Riesen-Bummer auch für Team GB, weil für die ist er ja auch allein, wenn man jetzt im Team Relay mal schaut, eigentlich ein ganz wichtiger Mann. Also, weil bei den Frauen sind die Briten ja mega gut aufgestellt, aufgestellt. Aber auf Männersicht wäre ja da schon mit Alex Yee und Johnny Brownlee die zwei Hochkaräter und einer fällt jetzt raus und da klafft dann schon ein bisschen eine Lücke aktuell.
Hat man ja auch direkt in Leeds, war ja auch direkt Team Relay. Relay
WM?
Nicht WM.
Ach so, in
die
Leeds
WM war, in, ja. Genau, war in Montreal und genau. Gab es ja auch so ein bisschen, also da hat ja auch Team Deutschland gewonnen mit einer sehr starken Leistung. Und da hat man natürlich auch bei den Briten gesehen, dass einfach, wenn Alex Yee und Johnny Brownlee ausfallen, das sind also zwei so eine Hochkaräter, das hinterlässt natürlich Spuren.
Also das war ein prominenter Ausfall, der jetzt auch mit einem Armbruch rausgeht. Alex Yee hat ja bei diesem Sturz Glück gehabt und hat bis auf Schürfwunden und ein paar Prellungen jetzt keine ernstzunehmenden Verletzungen davongetragen und hat es ja dann auch in Edmonton gezeigt, kommen wir gleich dann noch dazu, dass mit ihm mehr als zu rechnen ist, auch was Commonwealth Games betrifft. Ja, und da wurde aber auch so ein bisschen, habe ich so verfolgt, so Hayden Wild auch etwas kritisiert über seine Fahrweise so im Feld. So mir oder uns persönlich ist das jetzt bisher noch nicht so aufgefallen, aber
ist auch von außen schwer zu sehen, glaube
ich. Kann man auch nicht so einschätzen, aber scheinbar ist da schon im Feld immer mal so ein bisschen, oh, ey, pass auf bei Hayden Wild, der räumt dich ab und fährt vielleicht auch nicht so ultra fair mal oder macht halt mal einen Ellbogen raus, ne? Oder geht macht eine Lücke zu, die, ja.
Ja, ist halt die Frage, ne, wie das ist, ne, ob er quasi, ob ihm die Skills fehlen und er ist da einfach irgendwie knallhart oder er hat halt die krassen Skills viel mehr als andere und die sagen dann zu ihm so, ey, mach mal ein bisschen mehr Piano, das ist ganz schön gefährlich.
Das können wir halt aus Außenstehende
jetzt. Das können wir schlecht beurteilen.
Wobei ich eher auf der zweiten Ding wäre, was du gerade gesagt hast.
Eher auf der zweiten, dass die anderen sich ein bisschen mehr beschweren als.
Wenn du so siehst, wie er bei Super League, wie er Rad fährt und wie er um die Kurven fährt und also da hat er ja schon.
Das ist eigentlich schon safe. Wäre natürlich ein gewisses Feedback aus dem Außenfeld natürlich da auch interessant. Dazu fällt mir ein, Annabelle Knoll. Ich und Namen. Annabelle, die ja quasi die Laura abgeräumt hat in Yokohama. Also ist ja nicht ganz hochgekocht, die Diskussion, aber das war ja auch so eine Sache, wo man
hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie abgeräumt hat. Laura hat sich an dem Hinterrad aufgehängt.
Genau, kann man so und so sehen, ne? War jetzt Annabelle Knoll schuld? Wie groß war die Welle? Das sind immer so Sachen. Mhm. Ja.
Ist halt blöd, wenn zwei Deutsche direkt so involviert sind in sowas.
Ist natürlich viel effektiver, wenn da so ein Neuseeländer zwei Briten erstmal zack raushaust.
Ja, und dann müssen wir noch auf jeden Fall, finde ich, Richard Murray erwähnen. Über den hatten wir auch letztes Jahr eher berichtet aus dem Krankenlager.
Dass er jetzt für Niederlande startet.
Also gut, als Mann von Rachel Klammer ist man halt dann mal Niederländer, ne?
Ja, aber schon
krass. Aber woran liegt das? Liegt das an der Förderung des niederländischen Systems?
Also ich würde mal jetzt so vermuten, sie wohnen ja jetzt beide zusammen auch eher in den Niederlanden und fahren natürlich auch immer mal in Trainingslager und sowas auch nach Südafrika, aber der Mittelpunkt liegt jetzt doch in Europa und in den Niederlanden und jetzt als Ehepaar und wahrscheinlich auch über die Trainer und...
Ja, und intern hat er ja schon sich öfters mal, also über den südafrikanischen Verband beschwert, natürlich nie öffentlich. Aber ich glaube gerade so die ganzen Geschichten um Tokio drumherum, wie es jetzt auch immer gelaufen ist, ne? So ganz weiß man das auch nicht, aber so ein, zwei Mal kamen mal schon ein paar spitze Bemerkungen rüber und auch schon zu meiner damaligen aktiven Zeit, selbst da hat er immer schon gesagt, so oh, südafrikanischer Verband, was man davon halten mag, weiß man nicht, auf jeden Fall werden sich wahrscheinlich gewisse Probleme, die anscheinend schon, sowas passiert nicht von heute auf morgen, also so ein paar Unzufriedenheiten, die wahrscheinlich schon immer da sind, die spitzen sich zu, dann hat er nun auch jetzt längere, eine schwere Zeit gehabt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man auch im Verband sagt, naja, Rich, du kannst jetzt auch nicht alles rausnehmen, pipapo, irgendwann kommt es wahrscheinlich zu einer Situation, wo es dann heißt, okay, ich bin jetzt eh hier in den Niederlanden, ich habe eine niederländische Frau, ich wechsle.
Fun Fact, es war ja dann in Edmonton die Mixed Team Relay WM.
Die war
in Montreal. Ich verwechsel da und Edmonton Montreal war jetzt noch PTO. Ja. Team Niederlande wird Letzter. hat ja, er gut, so gemeint.
Das war ja auch irgendwo selbst verschuldet, wie ich das mitbekommen hatte.
Ja,
oder?
Unfortunately. Ja, things happen. Also Richard bei seinem Einstand im Team Niederlande wird letzter. Schade. Aber gut, aber die ja Südafrikaner haben gar kein Team zustande
Frage,
gebracht, von daher.
Insgesamt hat er mit den Niederlanden auch in Hinblick auf Olympia Richtung Paris schon nochmal das bessere Team gezogen. Und welche, die ja ganz krass auf Team setzen. Ne? Niederlande hat ja ihre Männer gar nicht starten lassen im einzelnen Tokio. Die haben ja nur gesagt, okay, entweder du bist ein krasser Contender oder du startest
ja,
gar nicht.
Ja, war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, wie ich das jetzt, ne?
Ich weiß.
Die Letzte wurden, ja. Okay, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Das war quasi mal Leads zu den Männern.
Wir sind so voll gehetzt, wir müssen so, okay, wir müssen nachholen.
Nein. Dann hatten wir auch Frauen am Start. Und genau. Ja, da gewinnt Cassandre Beaugrand vor Georgia Taylor Brown und Sophie Caldwell.
Trotzdem sie krass gedisst wurde im Rennen.
Ja.
Ja, zu Recht. Endlich wird sie, endlich wird sie mal fertig gemacht. Leider hat die sie quasi gedisst hat, nicht das erreicht, was sie erreichen wollte, denn sie ist danach selbst irgendwie fliegen gegangen.
Ja.
Also wir reden von Flora Duffy,
ja,
die mal gezeigt hat, wer hier Chef im Ring ist und wie man Rad fährt und wie man nicht nur Baggage ist.
Ja, das ist, wer hat es gesagt, die in dem Podcast, wie heißt die?
Chelsea Burns.
Die Chelsea Burns, die hat ja anscheinend hier den Begriff benutzt, von wegen Cassandre Beaugrand ist mehr Bike Package als ja, ein Contender, was es auf dem Rad angeht. Was wahrscheinlich auch jetzt schon stimmt. Und eins muss man sagen, also die Beaugrand hat eine richtig krass gute Schwimmform. Also
ja, Hammer.
Sie ist immer eine der Spitzenschwimmerinnen, aber jetzt die Saison und auch gerade speziell die letzten Rennen, also ist sie wirklich, sie ist gerade die Nummer 1 im Schwimmen. Zumindest auf der Kurzdistanz, ganz eindeutig. Und klar, logischerweise dann auch mal safe in der allerersten Gruppe bei den allerersten Athletinnen dabei. Und da hat sich gefunden, Sophie Caldwell ist sowieso immer dabei, denn
GTB hatte ein bisschen Rückstand.
Genau, Georgia Taylor
die
Brown.
Die musste erst zumachen.
War dann aber dran, Flora Duffy. Und wer war denn? Ach, hier ist rangefahren.
Taylor Spivey?
Genau,
Taylor Spivey, genau.
Genau. Ja. Und das sind auch alles Charaktere, die auch krass auf dem Rad fahren können und fahren wollen und da ordentlich drücken. Außer Cassandre Beaugrand. Und das war denen halt vorher klar. Und es haben, die Cassandre hat auch direkt mal eine Führung ausgelassen. Also es ging schon so direkt los. Und da hat dann Flora nicht mitgespielt. Und hat dann reißen lassen, als sie quasi Cassandre direkt hinter sich hatte. Also hat sie quasi von der Gruppe getrennt.
Ja, hat so ein bisschen Abstand gelassen, um halt das schwieriger zu machen quasi.
Genau. Und als dann die Gruppe, also die Spivey, Taylor Brown und Coldwell dann etwas weg waren, ist dann Flora Duffy wieder rangesprintet. Ohne Cassandre. Und das hat, aber das war schon so ein Wow im Moment. Das hat aber Flora Duffy nicht mehr lange durchgehalten. Das hat sie wahrscheinlich auch so viel gekostet, dass sie dann kurze Zeit später dann auch rausgeflogen ist.
Ja, und krass, also im Windschatten halt wurde sie rausgefahren, ne?
Ja.
Von Taylor Spivey, glaube ich, die war auch gerade vorne. Gut, Sophie Caldwell ist ja auch einfach nur mega
strong,
starke.
Ja.
Aber das war wirklich so ein Moment, ich habe halt so gedacht, okay, hat Flora jetzt irgendwie defekt oder was ist da los? Weil man hat es auch erstmal gar nicht so genau gesehen und boah,
ja das
schade.
Das war ein Extrem.
Das war mir ja nicht gar nicht so. Normalerweise ist ja so die Aura von ihr so, sie können das Rennen nicht von alleine von vorne fahren. Ne?
Ja, aber sie hatte halt auch eine Corona-Infektion, hat aussetzen müssen, musste ein bisschen neu aufbauen und scheinbar hat es dann doch auch in ihren Knochen gesteckt.
Ja.
Oder steckt noch.
Ja, aber wie gesagt, also das ist, war schon bemerkenswert, weil das hat man so auch nie gesehen. Also, dass jemand sich so Mühe gibt, jemanden aus der Gruppe zu bekommen. Also es ist klar, Cassandre ist halt auch gerade noch zusätzlich jetzt auch mit die stärkste Läuferin. Also wenn du halt, das geht nicht und erst recht nicht, wenn sie irgendwie taktischerweise muss man auch sagen, braucht sie nicht fahren.
Ja.
Ne? Also das ist schon okay. Ja. Macht es natürlich sportlich weniger spannend und so, wissen wir alle, aber trotzdem, also so einen krassen Move haben wir noch nie gesehen irgendwie. Also
ich fand's geil.
Gebracht hat, das war schon.
Das war so ein Boss-Move.
Ja, so ein bisschen schon, ja.
Und endlich, ja, ich finde aber so Szenen und sowas, gerade im Frauentriathlon oder bei Frauen auf dem Rad, was hat man sich früher immer beschwert? Weißt du noch, so zu Gwen Jorgensen-Zeiten oder sowas? Vorne fährt halt irgendwer weg und hinten ist ein Pack und da passiert halt jetzt nicht so viel. Oder, ne, also es war ja manchmal schon auch ein bisschen langweilig. Und Leeds natürlich auch einfach nur eine geile Strecke.
Ja.
Also super selektiv, technisch. Allein die Wechselzone, da auch wurde ja auch im Vorfeld wieder viel diskutiert. Vom Schwimmen aufs Rad in der T1 quasi dann direkt den Berg hoch und mach das mal, wenn du so wenig Speed hast, spring aufs Rad und fahr direkt los. Und das halt mal, ja, da, dass die Frauen auch da mal ein richtig attraktives, oder nicht mal, aber es häuft sich ja. Ich finde jetzt immer auch, die Frauenrennen sind schon super interessant. Und das macht dann noch mehr Spaß, einfach das zu
verfolgen. Ja, krasse Charaktere, weil es liegt ja immer so ein bisschen an den Charakteren. Also ich finde, so Cassandra ist wie so ein bisschen Gwen Jurgensen. Kann man ja schon so vergleichen, finde ich. Und auch dort hat sie irgendwann, also auch Gwen hat ja irgendwann eine Radstärke gehabt, mit der sie nicht mehr abhängen konnte. Ja. Die ersten Rennen waren ja noch so, da ist sie ja teilweise aus den Gruppen rausgeflogen. Aber irgendwann war es dann so, dann hing sie halt drin. Und das ist dann immer super gefährlich für so eine Rennentwicklung. Also dann haben halt so einzelne Athleten eine Riesenentwicklung auf die ganze Renndynamik der ganzen Wettkämpfe. So wie Brownies halt bei den Männern auf einmal voll die Breakaways gemacht haben. War dann halt bei den Frauen halt immer so große Felder und radstarke Frauen hatten eigentlich selten Chancen. Beziehungsweise auch eine...
Oder haben nichts draus gemacht.
Oder halt. Nichts draus gemacht. Nicolas Pirch zum Beispiel ist ja immer super stark gefahren, ne? Ja. Aber meistens erstmal ran.
Sie musste erstmal ran,
ja. Und dann halt auch einfach viel von vorne. Ohne halt. Und das ist halt wirklich etwas, was auch dann so, was Flora Duffy mit reinbringt. Was aber auch so, Georgia Taylor Brown, sie kann es auch so ganz gut eigentlich. Also solche taktischen Komponenten, also solche Spielchen auch, das ist schon...
Ja, oder die trauen sich halt auch was.
Das so. Ist schon echt, ja. Da haben sie sich auch gefunden,
ja.
Muss man ganz klar sagen.
Und aus deutscher Sicht dann noch gab es auch zwei Top-10-Ergebnisse. Laura Lindemann wurde Sechste und Annabel Knoll Achte. Das war ja auch super erfolgreich aus deutscher Sicht. Und das haben sie ja quasi auch dann am nächsten Tag ja dann eindrucksvoll auch nochmal gezeigt, dass sie das Team-Relay für sich entscheiden konnten.
Ja.
Und da auch wichtige Punkte schon mal gesammelt haben.
Merken wir uns wichtige Punkte für das Olympic Qualifier. Denn, also ich, ne, die aufmerksamen Zuhörer wissen das ja, aber ich wiederhole das nochmal. Die Hälfte des olympischen Feldes.
Sind wir in der Schule oder was?
Ja, ich habe so ein bisschen.
Hast du ein bisschen Oberwasser?
Ja, ich habe so ein bisschen Professorstimmung gerade. Ich habe noch meine schwarze Blaulichtfilterbrille auf. Ich sehe eh gerade so ein bisschen intelligent aus. Ich will jetzt nicht.
Endlich mal.
Nein, aber die Hälfte des Feldes wird im Prinzip nur durch das Team Relay besetzt. Gar nicht jetzt mal durch die Einzelnen.
Krass. Okay.
Nein. Ja, ich sitze hier mit ein paar Banausen zusammen, ey.
Alles gut.
Ja, du bist ja bestens informiert. Also ich meine, das macht dich ja auch aus. Also es war mir jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr so klar. Aber
Und jetzt, du musst jetzt nicht groß was mit merken. Du kannst jetzt gleich weitermachen, weil wir hatten ja dann... Leeds hatten wir eine normale Mixed-Staffel und wir haben ja jetzt nicht so viele Team-Relays wie sonst, oder generell nicht so viele Team-Relays. Und eigentlich haben wir immer in Hamburg die WM, dieses Jahr aber das erste Mal nicht.
In Montreal.
Denn dieses Jahr war die Mixed-Relay-WM schon in Montreal.
Ja.
Und wer war da?
Nicht die Deutschen.
Genau.
Und das ist ein interessanter Aspekt, ne? Weil man muss dazu sagen, in Montreal war zum einen das WTS-Rennen auch in diesem ganz neuen Format mit diesen Supersprints und Halbfinale und Finale und mehrere Durchläufe. Das wäre eigentlich auch nochmal ein Thema für sich, weil ich denke so, das ist halt noch ein bisschen unausgereift. Ich glaube, es ist auch gar nicht so beliebt bei den Athleten, weil es erstens super hart ist, dann teilweise ganz schön verletzungsanfällig. Also wie oft die da, das ist ja eine 400 Meter Wechselzone auf blanken Beton. Also, boah, und da müssen sie ja x-mal ständig durch.
Also quasi das Schwimmen und das Laufen zur Wechselzone, das ist ja wie schon ein Duathlon.
Kann man schon fast so sehen.
Also bei den kurzen Distanzen, also war das Laufen hat schon, also das Wechselzonenlaufen hat schon einen sehr, sehr großen Anteil gehabt. Und es hat ja auch, einige Athleten haben sich dann auch überlegt, machen wir das? Und ja, die Deutschen waren nicht generell überhaupt nicht am Start, weil zur gleichen Zeit waren ja
die Finals
in Berlin.
Und das ist eine interessante Sache. Man muss dazu sagen, dass in Montreal halt auch neben dem normalen WTS-Rennen halt auch die Weltmeisterschaften im Team-Relay waren. Und Naja, also Team Relay ist eine olympische Disziplin. Es war ein Weltmeistertitel zu vergeben auf einer olympischen Disziplin. So. Das ist nicht unbedingt unbedeutend. So. Und ein Verband, es geht ja auch um einen Team-Weltmeistertitel, reist komplett nicht hin. Weil parallel, ich sag jetzt mal so geringschätzig, deutsche Meisterschaften stattgefunden haben. Und da habe ich mir schon gedacht, so, okay, da gab es auch bestimmt intern Diskussionen, habe ich mir jetzt auch bestätigen lassen intern, dass auf jeden Fall Diskussionen da waren, denn der Gewinner oder das Team, das Montreal gewinnt, bekommt schon mal ihren Platz bei Olympia sicher. Das muss man dazu sagen, die Franzosen haben gewonnen, die Franzosen haben sowieso ihre Plätze sicher, weil die Gastgebernation sind. Aber in dem Fall geht der Platz dann, gehen die Platzierung an den zweiten weiter, das waren die Briten. Das heißt, die Briten können sich mal komplett zurücklehnen, die brauchen auch gar keine, rein theoretisch gar keine Team-Relays mehr machen. Die haben schon mal zwei Plätze bei den Frauen und zwei Plätze bei den Männern, also quasi ein Team bei Olympia für Paris, safe. Guck mal, was wurde. Ist sicher. So. Und das ist eigentlich schon, neben einem Weltmeistertitel, der ja im Prinzip lockt, schon eigentlich auch eine krasse Sache, wo man denken könnte, naja, ganz so uncool ist es nicht. Gerade wenn ich bedenke, dass Deutschland in Leeds gewonnen hat, das Team Relay. Dann ist es schon eine krasse Sache, das auszulassen. Aber auf der anderen Seite, und die Diskussion gab es, dass natürlich die Finals eben nicht nur deutsche Triathlon-Meisterschaften sind, sondern eben von mehreren Sportarten und ein riesen Medien-Event in Deutschland. Das heißt, du kannst dich als Verband in Deutschland mal präsentieren.
Ja, und auch den Öffentlich-Rechtlichen mit einer großen, ja, mit einem großen Publikum, was absolut. Man so auch nicht immer erreicht.
Ich glaube, es haben deutlich mehr Leute die Finals geguckt, als sie potenziell Montreal geguckt hätten. Es hätte...
Ja, im Ende hätte es auch keinen interessiert.
Hätte wahrscheinlich auch keinen interessiert und auch mit diesen zwei Plätzen hätte wahrscheinlich nie mehr mitbekommen. Und das war so, ich denke mal so ein bisschen auch an die Folge Pushing Limits mit Sebi. Und er hat ja verschiedene Sachen angesprochen, aber ab und zu kamen auch mal Medien. Und da fand ich, und diesen Punkt greife ich halt so gerne auf, weil ich sehe, es ist auf jeden Fall gut, dass die Öffentlich-Rechtlichen da einsteigen und so ein Event aufbauen und halt Sportarten helfen, sich da zu etablieren.
Gerade Randsportarten.
Gerade Randsportarten. Ja. Aber was für eine Macht die Medien einfach inzwischen haben. Wenn es halt eben heißt, nee, da ist halt, da ist krasse Fernsehzeit und wir möchten uns da präsentieren. Das war ja auch cool. Also die Finals anzuschauen war cool. Das, ich denke, beide Fälle haben sich gut verkauft. Man hat richtig gesehen, okay, da ist auch in einer breiteren Spitze was zu sehen. Aber aus meiner Sicht ganz schön auch was hergeschenkt, muss man sagen.
Ja. Also du meinst, dass die Macht der Medien in auf die Verbandssponsoren wiederum sich auswirken und die dann...
Ja, auf die Renngestaltung. Also ich finde das schon eine krasse Entscheidung zu sagen, ey, wir gehen dahin, wo die Kameras sind, und zwar zu den deutschen Meisterschaften. Und wir lassen dafür eine Weltmeisterschaft in einer olympischen Sportart einfach mal komplett sausen und fliegen dort gar nicht hin.
Ja. Gut, aber andererseits muss man dann auch wieder sagen, hätten sie Platz 1 oder 2, kommt ja dann drauf an, 2 hätte ja quasi gereicht, hätten sie den gemacht. Also man muss bei Leeds auch berücksichtigen, da ist Deutschland mit einer A-Mannschaft an den Start gegangen. Die anderen Nationen waren entweder verletzungstechnisch geschwächt oder haben das jetzt auch nicht so hochgehängt.
Ja.
Ja, doch, also 100% besetzt waren die jetzt nicht so in ihrer Top-Besetzung, die jetzt bei Olympia oder so dabei wäre. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall war es doch eine interessante Entscheidung. Ich finde, es war eine richtige Entscheidung, nicht in Montreal, also weil im Endeffekt außer uns, sage ich jetzt mal, wen interessiert dann wieder Montreal? Und die deutschen Meisterschaften haben halt dann schon einen anderen Stellenwert.
Ja, aber nur weil ZDF und ARD dort quasi die Übertragung machen. Ansonsten hätte
es... Ja, gut. Aber das ist ja auch für die Sportler mal eine coole Plattform.
Und absolut.
Man kann sich also da nochmal ganz anders...
Also meine Intention war jetzt nicht verstanden. Ich wollte jetzt nicht einen machen, so von wegen, oh, hier die Bösen und was machen die und die können jetzt nicht in die WM und so. Aber es ist eine interessante Entwicklung. Also ich wollte nur verdeutlichen, man hat wirklich was ausgelassen. Und klar, mag vielleicht Leeds etwas schlechter besetzt sein von den Teams her, aber also ich denke schon, dass Deutschland auch Chancen, also das deutsche Team schon Chancen hat, da einen Lucky Punch auf jeden Fall zu. Also
Team Relay kann immer was passieren.
So lucky muss er teilweise auch gar nicht sein, da was zu reißen. Und die Entscheidung zu sagen, ja, okay, wir lassen das liegen, fairerweise muss man sagen, die Chance kommt nächstes Jahr ja natürlich wieder bei der Weltmeisterschaft, die dann in Hamburg ist.
Und so viele, ja, sie haben ja auch viele Punkte jetzt dadurch in Leeds ja schon mal gesammelt, was ja aber, letztendlich auch
wichtig. Wie gesagt, also es deckt sich auch so ein bisschen, ich meine, wir haben ja auf der Langdistanz jetzt auch viele Mediensachen gehabt, also das Sub-7, Sub-8 und so. Ich finde, es geht schon krass dahin, da wo die Kameras sind, da ist das große Event. Gar nicht unbedingt da, wo die WM ist. Und ne, großer Bogen jetzt, weil eine Frauen-WM in Hamburg ist, Ironman bekommt es halt auch keiner mit. Sondern man bekommt mit, was die Kameras zeigen. Und das fand ich auch eine interessante Parallele, ja, die man...
Wo die Kameras sind, aber auch wo die stärksten Leute sind. Also letztendlich...
Ja, zusätzlich, aber die wurden ja dahin beordert. Also im... Auf der deutschen Kurzdistanz war ganz klar die Ansage, ihr geht dorthin. Wir werden keinen von Montreal melden. Auch, das galt nach Informationen, die ich habe, auch für Nicht-Kaderathleten, wo man eigentlich sagen könnte, die können machen, was sie wollen, wurde keiner gemeldet von Montreal, sondern es wurde dafür gesorgt, dass, und man muss halt sagen, die Rennen waren dann auch cool und waren geile Werbung intern für den deutschen Triathlon-Sport. Ihr geht alle zu den Finals und repräsentiert uns dort.
Ja. Aber was halt auch hätte passieren können, das ist jetzt wieder mit dem Augenzwinkern etwas gemeint, es gab ja große Probleme mit Air Canada. Also, wer weiß, ob, wenn die Deutschen dort hätten hinfliegen wollen, ob sie überhaupt angekommen wären. Also eher
ob die Räder angekommen
die wären. Die Räder oder die Koffer. Es gab Riesenprobleme mit Air Canada. Also jetzt grundsätzlich, es war ja auch noch der 73 Mont-Tremblant. Da kam zum Beispiel von Flora Duffy, und ich meine, Flora Duffy ist Olympiasiegerin, ne? Da kommt das Rad halt nicht. Sie konnte da nicht starten und wollte sich ja auch den WM-Slot für St. George holen, für die 73-WM. Hat sie wieder nicht gemacht. Also beim letzten Mal, als sie in Chattanooga starten wollte, hatte sie Covid. Da ging's nicht. Jetzt hat sie gesagt, okay, komm, Mont-Tremblant. Jetzt kommt ihr Fahrrad einfach mal nicht an. Und auch eine Riesen-Action, die da stattgefunden hat. Auch ihr Mann ist ja da noch zum Flughafen gefahren und hat da sonst was gemacht. Also dann Flora Duffy hatte kein Race-Suit, und auch, also keinen Koffer und nichts. Da haben auch die Sponsoren sonst was auf die Beine gestellt, dass die dann am Ende wirklich noch in einem Ersatz-Suit dann da starten konnte. Und wer weiß, was mit den Deutschen passiert wäre. Hinterher steht die versammelte Mannschaft, in Berlin ist keiner und in Kanada können sie nicht starten.
Hätten ja...
Also, who knows, ne? Es hätte passieren können.
Hätte ja rein theoretisch ein Rad
gereicht. Ja, aber damit kann man ja nicht kalkulieren. Also das ist ja sehr, wirklich Unglück seinesgleichen. Und ja, sicherlich einfaches menschliches Versagen von irgendwelchen Mitarbeitern.
Na naja, gut, das ist
sicherlich
jetzt
nicht, dass es... Ja.
Da muss man jetzt aufpassen. Also wir kriegen ja hier schon, wo ich denke, Alter, was kommt in den Nachrichten? Wir sind zufällig mal letzte Woche bei RTL-Nachrichten hängen geblieben. Und da war die erste Meldung, großes Chaos an den Flughäfen, weil NRW hat Ferienbeginn gehabt. Und ach du Scheiße, man muss 5 Stunden vorher am Flughafen sein. Und es kann sein, dass man nicht abgefertigt wird, weil Personal fehlt, weil es war Corona, weil wir haben alle entlassen. Und jetzt stehen wir auf einmal alle da und alle wollen Urlaub und alle wollen fliegen. Und jetzt ist auf einmal großes Problem, wo ich so denke, okay, und das ist die erste Meldung, die es in die Nachrichten schafft. Wir haben Krieg. Passiert halt auch, ne, dass so ein paar Menschen sterben.
Oh, jetzt kriegen wir hier eine starke politische
jetzt
Note hier.
Jetzt habe ich mich gerade wieder einfach nur aufgeregt. aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, Profi-Triathleten, die internationale Rennen bestreiten, müssen in Zukunft auch, haben große Probleme mit dem Reisen, mit Transport. Sie müssen letztendlich, kann man auch vielleicht sagen, Flora Duffy kann halt nicht einfach mehr donnerstags oder freitags anreisen zu einem Rennen, sondern muss Zeit einkalkulieren, weil 2-3 Tage spät, also wäre sie dienstags geflogen, wäre ihr Rad vielleicht noch angekommen, gerade so. Vielleicht auch kurz auf knapp. Also man kann nicht mehr so reisen, wie man es vor Covid-Zeiten gewohnt ist. Und diese Reisestrapazen, die werden halt jetzt nochmal eine ganz schöne Schippe, wird nochmal einen draufgelegt. Ne?
Ja, das ist
aber jetzt mal eine ganz doofe Frage. Sie ist ja angekommen und ihr normales Gepäck ist ja auch angekommen. Also theoretisch gesehen, ich weiß, nicht optimal, hätte sie nicht einfach irgendwie ein Leihrad nehmen können und einfach starten
Hab ich
mir
können.
Auch überlegt. Mit ihrer Leistungsfähigkeit wäre das sicherlich auch kein Problem. Und ich weiß nicht. Also wenn man das unbedingt will, dann... Dann geht das auch, ja. Also.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber keine Ahnung, dann dachte ich so, oh, das ist nicht eingestellt hier und da. Und dann machst du vielleicht
90,
ein Rennen.
90 Kilometer sind aber auch ganz schön
lang. Und dann haust du dir vielleicht so eine Verhärtung rein, dass der Rest der Saison irgendwie...
Also ich würde es nicht riskieren, wenn ich...
Nicht?
Nee. Wenn ich Olympiasiegerin wäre und eigentlich Kurzdistanz und will mir einfach nur den Slot sichern, da hätte ich jetzt keinen Bock, bei so einem Rennen mir alles zu verbiegen.
Ja.
Gut, wir kennen die Logistik vor Ort. Vielleicht gab es auch gar keine Option. Kann ja auch sein. Ich wurde ja darüber nachgedacht, aber es gab dann keine Option.
Jedenfalls.
Ja, gut, aber das...
Schade.
Ja, das ist dumpf gelaufen. Ja.
Absolut. Aber wie gesagt, das mit den Anreizen, das stimmt natürlich schon. Da sind einfach neue Zeiten. Aber Triathleten würden niemals so... wie die Leute, wir gucken nicht immer RTL-Nachrichten, aber wie wir sie da gesehen haben.
Ja gut, aber wir waren echt geschockt. Ne?
Die hätten natürlich den Vorcheck-In gemacht, schon am Tag davor ja, natürlich.
Das heißt aber
und wären natürlich dann direkt zum Sperrgepäckschalter gegangen und hätten einfach nur die Koffer. Die wären natürlich nicht wie die anderen sich da in die Reihe gestellt und ich mich jetzt hier einchecken.
Nee, aber Recheck-In habe ich ein halbes Dutzend Mal gemacht, bringt gar nichts.
Nee, es bringt nichts. Und wenn man die Reise von... Rachel Klammer und Richard Murray die Rückreise verfolgt hat, dann wird man ja quasi, ich glaube, die haben 50 Stunden plus gebraucht, um da wieder wegzukommen. Ja. Mit Layovers sonst wo und also da habe ich nur gedacht, da kannst du ja bald noch die Kugel geben. Mhm. Also das ist schon nicht ohne. Das vergisst man so, was auch Reisen und
Stress. Man vergisst es total und was das so, weil du willst dich zwischendurch irgendwie bewegen, dann überlegst du halt hin und her und
hast du gar
schläfst
keinen
schlecht, kannst dich, bewegst dich wenig, ist Scheiße, letztendlich.
Ist dauermüde, ja, genau, das kenne ich auch.
Bevor wir zum nächsten Rennen kommen, dürfen wir nicht vergessen, es war Junioren-WM.
Ja, stimmt.
In Montreal, die leider in einem Duathlon ausgetragen werden musste, denn es gab irgendwie am Tag zuvor oder zwei Tage zuvor so heftige Regenfälle, dass da wieder irgendwelche Schleusen aufgemacht werden mussten und dann hätte das Wasser verunreinigt sein können, so glaube ich ungefähr. Jedenfalls schade, dass die Junioren dann diesen Duathlon machen mussten, aber es ist aus deutscher Sicht, deshalb wollte ich das jetzt nochmal und auch aus Darmstadt-Sicht wieder mal, ne? Ist das gut ausgegangen, gerade was die deutschen Frauen betrifft, die Juniorinnen, da haben wir Jule Behrens, die hat die Silbermedaille
Dauerkandidat fürs Podium.
Ja, mega krass. Die hat einen richtigen Lauf. Ihre Mutter übrigens auch. Die hat in Frankfurt den Hawaii-Slot geholt. Die hat Frankfurt den Ironman gemacht. Und die Familie Behrens Rechel macht jetzt Hawaii-Urlaub im Oktober. Mhm. Also das ist ja auch eine sportverrückte Familie. Du kennst die ja auch, Horst, ne? Die ganze Family. Also ihre Mutter hat mich schon jahrelang immer zersägt beim Laufen. Also die hat ihrer Tochter auf jeden Fall gut was mitgegeben an Genen. Und genau, die ist Zweite geworden. Wie ist es denn bei den Männern ausgegangen?
Wir können auch kurz sagen, dass Julia Bröcker Sechste geworden ist und Philippa Herrmann Zehnte. Und damit waren, nicht alle Deutschen in den Top 10, Leon Dietzel, habe ich auch noch nie gehört, 25. Aber schon doch sehr souveränes Ergebnis der deutschen Juniorinnen. Und bei den Männern, oh ja, stimmt, der ist ein Franzose, der Thomas Hornsmenel.
Ja.
Alter, der ist krass gelaufen. Das sieht jetzt auf den Zeiten gar nicht so krass aus vom Abstand her.
Aber wie es aussah, ne?
Ja, aber doch, der hat den meisten schon eine halbe Minute gegeben. Also der hat den, bin ich echt mal gespannt, was das, wenn der weiter hochkommt, was das wird. Das sah auf jeden Fall richtig fix aus.
Und der Toby Powers, der Australier an zwei, der wird ja von Drew Box trainiert.
Ach so, sein erster.
Ja, der hat die Silbermedaille geholt. Er ist uns ja natürlich, also wenn man Powers heißt, dann
genau, ist der Name natürlich Fabian auch Schönke auf Platz 14.
Als bester Deutscher.
Als bester Deutscher. Dann, jetzt muss ich aufpassen. Auf Rang 34 Jasper Ortfeld. Und auf 36 Jakob von Müller.
Also Junioren waren am Start.
Muss man halt sagen, ist halt echt schade. Ne? So Duathlon beim Juniorenrennen, also was hast du nicht so häufig. Und wenn du halt eher ein starker Schwimmer bist, das müssen wir sagen, das weiß ich jetzt auch nicht, wer von denen jetzt eher vielleicht ein starker Schwimmer gewesen wäre. Dann ist es halt echt blöd. Deswegen muss man hier wahrscheinlich so ein paar Sachen ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die Ergebnisse.
Genau.
Gut, wo sind wir
dann,
jetzt durch?
Dann haben wir auf jeden Fall zur gleichen Zeit wie Montreal fanden ja die Finals statt. Und jetzt nur ganz kurz, Lasse Lührs wird auch deutscher Meister.
Mal nach 2018.
Ja, und nach seinem tollen Erfolg in Leeds. Lasse Priester an 2, auch mega gut, super. Und Henry Graf, da haben wir ihn auch wieder, der ja dann doch noch ein paar Jährchen auch jünger ist, holt Bronze. Das war sehr cool. Wie ging es bei den Frauen aus? Laura Lindemann an 1, Annika Koch an 2 und Nina Eim an 3. Zu Annika Koch direkt auch, die hat in Huatulco in Mexiko ihren ersten Weltcup gewonnen und hat da auch einen richtig tollen Wettkampf gezeigt, den wir auch live gesehen haben. Das hat uns auch sehr gefreut. Und es wird auch im Ausland, zumindest was der ProTrain News, wenn der ProTrain News Podcast das Ausland widerspiegelt, wird das auch aufgenommen, dass Deutschland wieder so langsam kommt nach den Jahren, wo nicht viel gelaufen ist. Schätzen Sie jetzt die Deutschen doch auch immer stärker werdend ein? Haben so ein bisschen spekuliert, woran liegt das? Ja, wahrscheinlich.
Oh Gott, ja, wo du mir das erzählt hast, ich höre um Gottes Willen.
Wahrscheinlich werden sich da, gibt es neue Trainer oder ist im Hintergrund, wurden neue Strippen gezogen. Und dann hat, ich glaube, der Kai Glas gesagt, ja, da ist ja auch der Fares.
Oh Gottes Willen.
Und der als besonders geeignete Person als neuer Coach, der bringt Triathlon Deutschland wieder voran.
Als du mir das gesagt hast, da habe ich wirklich überlegt, ob ich den schreibe. Ob ich den schreibe und sage, ey, der Fares ist gekommen, da stand das komplette Olympiakonzept schon. Der hat Interviews geliefert, danach haben mir Triathlon-Journalisten gesagt, also der macht es aber nicht mehr lange, oder? Also der kassiert jetzt mindestens die Kohle ab. Und ansonsten hat er auf Twitter ein paar Corona-Verschwörungsmythen losgehauen und das war's, ey. Oh Gottes Willen, ey. Und daneben, man muss mal überlegen, wer alles von da nur rangtrainiert wird, wer gerade.
Ja, eigentlich fast alle.
Lasse Lührs zum Beispiel, also hier.
Lasse Priester.
Lasse Priester. Immer noch Justus Nieschlag. Also im Prinzip der Coach, der, ich will jetzt nicht sagen, der gegangen wurde. So ist es jetzt vielleicht auch nicht, aber
ja, aber da sieht, da sieht man mal, was im Ausland aber auch so ankommt, ne?
Ja.
Und da muss
ich glaube, ich mache das. Ich hab nicht die Zeit gefunden, aber ich werde denen einfach mal ein paar Zeilen schreiben. Ey Leute, bitte.
Vergesst es.
Es müssen die richtigen Leute geehrt werden. Also das geht so nicht. Und immer dieses Fares macht es.
Nee, aber die haben ja auch gesagt, das war ja spekulativ, ne? Und so geht es ja uns aber auch oft, dass wir von anderen Nationen auch nicht wissen.
Ja.
Und dann kennst du noch einen Fares und weißt, der war Bundestrainer und dann sagst du, ja, das ist.
Ja, ja, der hat da krass aufgeräumt.
Ja, genau.
Oh Mann.
Das nur nochmal als kleine Side Note. Ja, sind wir mal fertig mit dem ganzen Kurzdistanzkram hier. Jetzt können wir endlich mal zu den richtigen Themen kommen.
Genau, zu den richtigen.
Kann ich auch erstmal zu den harten Triathlon kommen. Also da, wo man sich auch anstrengen muss. Wo es auch mal ein bisschen
wehtut.
Nicht
mehr reiten und schießen, sondern richtiges Triathlon. Ja, mit dem.
Ja, es gab ja in Frankfurt ein schönes Meet and Greet von uns. Endlich mal wieder, ne, nach Jahren, wo wir uns immer nur hier in dieser Kiste sehen.
Tatsächlich,
ja schön,
und das in der besten Kaffeeszene Frankfurts, kann das sein, weiß ich nicht.
Also ich finde, der schmeckt schon am besten dort so mit, ja.
Kaffee Cross, nee,
Holy Cross. Das ist keine Werbung.
Nein. Dieser Podcast wird gesponsert von Holy Cross Brew, aber nee, das war ja ganz witzig, dann euch mal zu dritt zu sehen in Live und Farbe. Aber nichtsdestotrotz hat man trotzdem irgendwie wenig Zeit so vor Ort, ne? Das ist ja immer, wie es so ist, ne? Ich betreue Athleten, ihr seid dann unterwegs, habt eure Leute am Start, aber war trotzdem, wir hätten eigentlich vor Ort was machen müssen, aber das ist ja wahrscheinlich utopisch.
Boah, wahrscheinlich ist es utopisch, ne?
Ja, es war so schon anstrengend genug, so zu dritt dort vor Ort zu sein.
Ich habe mir überlegt, nächstes Mal müssen wir mal so ein Zelt aufbauen, ein Bewegungsarten-Podcast-Zelt direkt am Main, in der Nähe
wo wir so Stimmen aufnehmen dann.
Ja, genau. Von mir aus auch gerne Athletenstimmen direkt beim Laufen, die dann quasi noch Zeit haben und Muße.
Mach doch eine Bewegung. Ja, nee, du willst den Ironman komplett machen, ne? Nächstes Jahr. Ich wollte gerade vorschlagen, oh, sorry, habe ich News gedroppt. Ansonsten halt, mach doch eine Staffel. Bewegungsarten.
Oh ja, wir können Armen. Eine Staffel machen.
Ich dachte, den dritten Platz kann man verlosen oder so. Dann bin ich raus.
Wer will mit Horst heißt, und mir eine Staffel machen?
Zum Beispiel.
Das wäre doch mal eine witzige Idee. Das könnte man doch auf jeden Fall.
Aber wer läuft den Marathon und wer fährt die 180? Mit der Staffel, da hätte ich ja auch keine Lust, Rad zu fahren, muss ich ehrlich sagen. Und den Marathon hat man noch lang in den Knochen. Naja, nee, das macht Gregor dann, ne? Marathon willst du laufen, oder?
Boah, ich würde lieber schwimmen.
Schwimmen wollen wir alle. Ich würde auch am liebsten schwimmen. Das ist gleich vorbei.
Ja, da hast du aber das meiste vom Geld beim Radfahren und beim Laufen. Wenn du so viel Stadtgeld zahlst in der Staffel, dann musst du auch die längste Zeit vereinbaren.
Ja. Also machst du quasi Bike Run. Horst, damit du richtig viel vom Geld hast.
In der Kombination.
Ja, aber wir müssen wirklich mal zur dritten Staffel machen. Aber wir müssen es mal, das ist eigentlich so After-Aufnahme-Talk, was wir gerade machen.
Ja, genau.
Ja, genau.
Lass mal über die richtigen
Triathleten sprechen. Lass mal uns konzentrieren auf die, genau. Okay, also wir hatten jetzt diese immensen Startfelder bei den internationalen Kurztanzrennen mit 50, 60 Starterinnen und Starter. Und dann haben wir dann eine Europameisterschaft beziehungsweise ein Ironman für die Frauen, wo die Starterfelder deutlich kleiner waren, selbst bei Männern, wie bei so einem ITU-Rennen. Das fand ich krass, also jetzt generell krass, wie dünn besetzt das war. Und ich hatte letztens mich darüber unterhalten, dass so vor gar nicht so langer Zeit, vor 5, 6 Jahren teilweise, zumindest gemeldet, 80, 90 Männerprofis, 40 oder 30 Frauenprofis. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, dass sich solche Meldelisten irgendwie auftürmen. Und wer dann an der Startlinie steht, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Deswegen war das echt krass zu sehen. Und dahingehend auch, ihr habt ja den Podcast mit Sebastian erwähnt, den habe ich auch gehört bei Pushing Limits, fand ich auch. Muss ich dem beistimmen, ne? Es ist einfach so, wir haben einfach zu viele Rennen für Profis und das dünnt sich einfach aus. Das ist leider Fakt.
Ja, und lang geht es so nicht mehr. Also wie Sebi das ja auch im Podcast gesagt hat, ne? Also so eine Produktion und alles, was dazugehört, was jetzt auch der HR da reinsteckt, jetzt am Wochenende in Rot, der BR, das funktioniert nicht mehr. Also gerade, gut, Rot ist nochmal was ganz anderes, aber was Frankfurt und der HR angeht, das funktioniert nicht mehr ewig. Also wenn da 3 Frauen stehen und 10 Männer und die heißen halt nicht Frodeno, Haug und Philipp oder sowas, dann wird es halt schon ein größeres Problem, ne?
Ja, früher war das ja wirklich so, man hat die Top 3 aus Hawaii irgendwie eingeladen, also bewusst halt Geld auch in die Hand genommen und die Zeiten sind einfach vorbei. Und deswegen, klar, als Athlet schaut man, wo man eben über die Runden kommt und deswegen ist natürlich klar, dass dann die meisten dann zum Beispiel nach Rot tingeln und nicht mehr in Frankfurt starten. Einige wollen nicht nach Hawaii, die ist ja sowieso abartig teuer, für andere ist es... sehen da auch keinen Sinn drin. Und deswegen, diejenigen, die da starten, die sind entweder irgendwie, die müssen nach Hawaii oder wollen es unbedingt oder sind halt irgendwie in der Nähe. Und das ist halt natürlich schon ein cooles Rennen, aber es ist nicht dem würdig, was es eigentlich ist,
wenn du so einen riesen
Aufwand siehst.
Ja, also das war jetzt auch nicht europameisterschaftswürdig in dem Sinne.
Gut, bei den Frauen war es ja auch keine EM, muss man so sagen. Ne?
Und das ist ja, und da fängt es ja schon an. Das ist ja eigentlich mit das Schlimmste, dass man das so zerreißt. Mhm. Sowohl da als auch auf Hawaii. Aber gut, das hat ja Sebi alles, das brauchen wir jetzt nicht nochmal in dem Sinne wiedergeben. Genau. Das ist aber eine bekannte Problematik. Es ist gut, dass endlich auch mal die wirkliche Prominenz das mal ausgesprochen hat.
Und also nicht nur wir, sondern auch
die wirklich die Prominenz halt. Und das mal so ganz klar gesagt hat. Also da hat ja auch Sebi mal kein Blatt vor den Mund genommen und mal Klartext gesprochen.
Ah. Darf ich mal in den Besserwisser-Modus verfallen?
Mal wieder, ja. Bist ja schon hier Lehrer Buchholz.
Ja. Ich finde, weil das hatten wir ja letztes Jahr viel das Thema, nämlich das Thema PTO. Ne? Was ist die Horst, da warst du auch schon, ja. Ich krieg schon, war das noch mit Matthias damals? Nee, Horst, da warst du schon am Start, ne? Mit PTO und was will eigentlich PTO und was soll das jetzt? Und hä, das war doch mal. Genau. Und genau das fällt einem jetzt wieder auf die Füße. Weil PTO war auch wieder so, geil Rennen, geil hier, nochmal geil da, geil da. Und sicherlich ist es gut, einen Contender zu haben, aber es fehlt halt immer noch
Athletenvertretung.
Eine Athletenvertretung. So wie es, also es gibt ja auch so Athleten Deutschland e.V. und so, das ist quasi ein Verein, der sogar außerhalb der Verbände die deutschen olympischen Athleten vertritt. Voraussetzung, dass du da Mitglied bist. Und sowas gibt es halt irgendwie so auf Langdistanz-Triathlon.
Oder internationaler Kosmos, Ebene gibt es das gar nicht.
Gibt es das überhaupt gar nicht. PTO war anscheinend ja früher mal so angedacht, aber dann brauchst du halt sowas Langweiliges wie eben eine Geschäftsordnung, eine Satzung, Leute, die sich darum kümmern. Und dann wirst du da Mitglied werden müssen und wirst dort einzahlen müssen, also ne, damit du halt die Leute bezahlst, die dann eben sagen können, ey, nach dem Motto, also ein bisschen wie Verdi oder so, die dann in die Verhandlung gehen können, gibt's nicht. Also da klang es dann auch teilweise mit PTO ein bisschen zu schön. Hm. Und ja, eine einheitliche Stimme gibt's bis heute nicht.
Und das müsste man ja quasi eigentlich mal angehen. Dass eben nicht überall aus diese ganzen Profirennen allein stattfinden. Also, oder dass man schaut, da hätte ja eine Vertretung gesagt, ey, man kann das nicht machen. Man kann nicht die Europameisterschaft Langdistanz und die Europameisterschaft 70.3 am gleichen Wochenende stattfinden lassen. Elsinore war ja auch noch, da sprechen wir ja auch jetzt noch nicht mal drüber. Hm. Weil, okay, es gab keine Live-Coverage so jetzt direkt, oder es war halt dann, auf was soll man sich alles an einem Wochenende fokussieren? Auch jetzt so mal, auch als interessierter Triathlon-Zuschauer. Ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich auch gewillt, immer Parallelstreams am Laufen zu haben, ne? Und sonst wie viel parallel zu schauen. Aber irgendwann hört es dann halt auch mal auf. Und wenn du die Ironman-App öffnest auf dem Handy, und dann guckst, bevorstehende Events, vergangene Events. Oh, wenn du hier was raussuchen willst, mal eben schnell. Du kommst ja komplett, also kommst ja überhaupt nicht mehr klar mit diesem ganzen Kram. Gut, da ist natürlich auch der ganze US-Markt drin. Und da ist ja wirklich 71.3 nach dem anderen. Mhm. Wobei, wenn wir jetzt sagen, der englischsprachige Podcast, so ein bisschen unser Pendant, sag ich mal, die sprechen sich ja auch total dazu aus, ey, man muss die Profirennen richtig krass reduzieren. Das funktioniert nicht mehr. Mhm. Und auch viele Strecken, auch auf dem amerikanischen Kontinent, die sind überhaupt nicht geeignet, um Profirennen zu sein. Und es ist, passieren ja auch bei Ironman ständig irgendwelche Probleme mit Streckenabsperrungen oder schlechte Sicherung, zu viele Athleten.
Ja. Also ich weiß nicht, wo das Dilemma liegt. Also braucht man Profis bei abgelegenen Rennen, um die Veranstaltung dort zu installieren, wegen der Location, wegen der Stadt, wegen der Regierung vor Ort? Also warum macht man das denn so? Das ist eh die Frage. Ich meine, die können
oder nur für die Athleten, die Age-Grouper, weil die Age-Grouper ja auch gegen einen Profi starten wollen.
Also ich glaube, was es braucht, du brauchst eine ganz klare Definition von dem, was sind die wichtigen Rennen. Und was sind die weniger wichtigen
Rennen? A, B, C, D-Rennen zum Beispiel. Kannst du ja
zum Beispiel raten, ne? Also,
das macht ProTrain News.
Genau, da kann man
aber ja. Aber das gibt's nicht bisher.
Das gibt es nicht, aber könnte man ja von der ITU sich abschauen. Weil ich weiß, WTS wurde viel kritisiert, gerade auch vom, wie heißt der Coach hier jetzt in der Schweiz, der Australier, der von Brad Sutton, der immer gesagt hat, mega scheiße und Einzel und der hat nämlich genau das gesagt, ein Ding und dann richtig. Aber du weißt halt, bei ITU weißt du ganz genau, was ist krasses Rennen und WTS sind die Stars immer da und dann hast du halt einen Weltcup und der kann halt schlechter sein.
Aber Ironman ist halt eine Marke, also die können machen, was sie wollen.
Ja, aber trotzdem kannst du auch sagen, das ist unsere High-Quality-Premium.
Ja, und dann kommt keiner zum D-Rennen. Da kommt keiner hin. Da kannst du keine Werbung gut machen, da kriegst du keine
Sponsoren. Ein, zwei Profis kriegst du auch. Dann hast du ein paar wenige A-Rennen, wo alle da sind. Und dann machen die US-Athleten wahrscheinlich irgendwelche CD-Rennen.
Das ist aber nicht im Sinne von der Firma Ironman. So verkaufst du doch keine Rennen groß. Wenn du sagst, das sind D-Rennen, da will doch keiner hin. Ja, wer will denn aufs letzte Dorf rennen? Nee, das funktioniert marketingtechnisch 0,0.
Also du meinst, dass auch Age-Grupper, also wenn Age-Grupper wollen, dann alle unbedingt...
Nicht nur unbedingt Age-Grupper, aber wenn du sagst, du willst Sponsoren gewinnen und dann, und was macht das Rennen attraktiv? Ja, es ist halt das letzte Kategorierennen. Es werden vielleicht ein oder zwei Profis starten.
Ja, das kann ich gelten lassen.
Das funktioniert einfach nicht. Und die wollen, Ironman will was? Kohle machen. Das interessiert die überhaupt nicht, was mit unserem Sport passiert.
Aber oder? Machen die so viel Kohle mit dem Sponsoring oder sind es nicht die Startgelder, der alles in allem, aber dann kann man ja doch das Geschäftsmodell doch in den D-Rennen, das sind dann halt ganz klar Age-Group-Rennen.
Ja, aber da so geht, einfach machst du nicht einfach ein Age-Group-Rennen, wie gesagt. Die Age-Grouper wollen auch nicht, die wollen auch die richtig geilen Rennen machen und du siehst doch, kostet es, was es wolle. Hawaii. Ne? Also,
ja, einige, nicht alle. Also, ich weiß es nicht, es könnte wirken. Also ich
ja, aber wer macht das? Und das macht nicht Ironman von sich und sagt, ich rate meine Rennen nach ABCD-Kategorie zum Beispiel.
Ja, aber dann bietet es vielleicht einfach mal ein schönes Rennen an. Dann kann es halt einfach nicht hässlich irgendwo hoch und runter gehen und einfach alles hässlich sein. Also viele Rennen, sorry.
Ja, nur weil du das hässlich findest. Sorry,
viele Ami-Rennen sind auch, vielleicht nicht nur Ami-Rennen, aber sind sau hässlich. Aber wenn du doch eine schöne Strecke und irgendwie ein cooles Ding da.
Vor allen Dingen, wenn du Ami bist, dann bist du das ja gewohnt. Ich glaube auch, also ich musste mir ja noch mal, jetzt greife ich wieder vorweg, in Rot, ich musste ja noch mal den Livestream, musste ich noch mal mit zurückgehen. Sam Long, ja. Und musste noch mal Sam Long sehen, wie Sam Long, ne? Ich habe mir Sam Long noch ein zweites Mal ansehen, wie er den Solara Berg hochgefahren ist. Weil ich einfach so von mir aus so das Gefühl hatte, krass, der ist richtig geflasht, der checkt es hier gar nicht. Also der hat sowas, und ich weiß ja selbst, wie sich's anfühlt, und ich würde wirklich sagen, ich bin ein sehr nüchterner Mensch und ich bin niemand, der über eine Ziellinie geht und dann in Tränen ausbricht und wow, so mega feiert, sondern ich denke so, ja geil, geschafft, super. Aber als ich den Solara Berg da hochgefahren bin, 2019, ne, da habe ich echt so gedacht, krass, ey, ich krieg Gänsehaut. Ey, wo kam das schon mal vor? Das gibt's ja gar nicht. Und was, glaube ich, in diesem Jahr noch mal durch diese 2 Jahre, oder letztes Jahr war er ja nicht im Programm, was da abgeht, aber Sam Long, der macht Rennen, da ist, ich glaube nicht, dass da stehen halt ein paar an der Finishline, ne? Aber ansonsten ist da kein Mensch.
Ja.
Also das hat den, das hat den so richtig krass geflasht. Und das kann man ja, und das kann ich voll nachvollziehen, ne? Oder wie die Fenella Langridge da das Ding hochfährt.
Ja.
Wir werden es nicht lösen.
Ich denke, es wäre lösbar. Ich denke, du kannst die Profis ganz klar kategorisieren. Und,
aber wer macht das? Wir bräuchten jemanden,
ich glaube,
von außen.
Und ja, natürlich, dann hast du bei B- oder A-Rennen oder wie auch immer du die einteilst, hast du natürlich die Profis dann einfach als Lockmittel, um halt Age Group zu bekommen. Aber beim anderen, da musst du dir was anderes einfallen lassen. Und da gibt es bestimmt auch coole Sachen, die du machen kannst. Und sei es, dass du halt irgendwie eine coole Age-Grupper-Kategorie, was weiß ich, Staffel-Teams über mehrere Rennen und was dir einfällt. Lass dir mal kreativ werden. Irgendwas wird es auch da irgendwie geben. So. Also,
aber die müssen nicht kreativ werden.
Genau, aber das Problem ist einfach jetzt, dass diese Kreativität bisher noch nie so richtig ausgeschöpft wurde. Und ja, und das rächt sich gerade so ein bisschen.
Ein bisschen ist gut, ja.
So viel zum Wort zum Sonntag. Genau. Und es gilt, Hawaii abzuwarten und dann kann man nochmal drüber reflektieren. Deswegen, ich bin echt mal gespannt, weil wenn die Feller jetzt sich so ganz schräg zusammensetzen aus den Rich Guys oder Rich People, in der FAZ war ja ein schöner Leitartikel darüber, und dem Rest, ja, dann wird das Konsequenzen haben für die nächsten Jahre, also was so Startfeller generell angeht. Deswegen, es wird spannend, nach Hawaii zu sehen, was überhaupt noch übrig bleibt.
Ja.
Absolut.
Oh, ich denke immer nur, was ein Glück, dass wir schon auf Hawaii waren, ne?
Oh, gut.
Damals war es noch günstig.
Checklist.
Hawaii war immer...
Oh, das war so billig.
War immer teuer, was ein Glück. So nicht, aber... Ja,
gut, dass wir schon damals unser CO2-Budget verfeuert haben und...
Genau.
So, jetzt müssen wir aber auch unbedingt noch mal auch über das Rennen in Frankfurt...
Ja, kommen wir mal zum Sportlichen.
Oder? Ja.
Genau. Also, wir haben ja ganz klare Siegerin bei den Frauen mit Daniela Semmler.
Oh mein Gott. Oh,
Daniela Bleimel, ja. Hey, wenn das Sebi Kienle unterläuft, den Fehlern...
Du plapperst ihn ja auch alles nach.
Ja, irgendwie genauso. Das ist echt so.
Naja gut, der Horst kennt sie länger als Semmler, als Bleimel, das muss man halt auch sagen.
Das ist richtig. Aber ich vor 2 Wochen... beim Hausbesuch mal Hallo gesagt habe, da hab ich sogar Bleimel gesagt. Also
herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Aber gut, lass mal zu den Ergebnissen kommen. Ja, ich glaube, bei den Frauen war ein harter Tag für Dani auf jeden Fall. Also haben sie ja gesehen vor Ort und
ja.
Sah jetzt nicht aus, als wäre das so ein geschmeidiges Spaziergängchen. Also ich hatte das auch nicht so erwartet, aber die musste dann schon kämpfen. Und die Zeiten, die Abstände zur Niki Bartet war jetzt auch nicht ganz so souverän, wie man es vielleicht hätte denken können. Wobei,
es wurde am Ende schon noch eng, ne?
Ja, klar. Das war natürlich über die Laufleistung von Niki Bartet natürlich so zu sehen. Und ja, das waren dann 3 Minuten knapp. Und ja, Platz 3, Dimity Liu kennt man ja auch aus Thailand vor allen Dingen. Ich glaube, die wurde ja auch lang vom Jürgen Zeck trainiert.
Ja.
War dann nochmal... Ja, 11 Minuten dahinter. Und auf 4 war dann die Katharina Grohmann hier aus dem Frankfurter Raum,
aus Frankfurt, Local. Ja.
Genau, und hat
die
dann.
Die war
quasi,
auch lang auf Kurs sogar, also quasi auf Hawaii-Slot-Kurs, ne? Also.
Ja, genau. Ist dann leider dann hinten raus doch, ist ihr das so entglitten, aber ja, das ist der Sport. Aber alle kamen ins Preisgeld, ist auch wichtig. Also soll jetzt nicht irgendwie ironisch klingen, aber. Muss auch durchkommen, um dann das Preisgeld zu verdienen. Ja. Und ja. Aber bei Männern sah es dahingehend deutlich schneller aus. Und wenn man immer zwischen Männern und Frauen so ein bisschen immer vergleicht, weiß man ja so ungefähr, ja, die Top-Männer zu den Top-Frauen, das sind immer so eine. Wenn du richtig schnelle Frauen hast, eine halbe Stunde Unterschied. In der Regel aber so 45 bis 50 Minuten. Und das war jetzt nochmal deutlich schneller. Also der Sieger mit Dennis Chevreau mit 7,52.
Ja, das war brutal. Und,
das war halt brutal. Vor allem der Lauf mit 2,38 war halt abartig schnell. Ne?
Ja.
Das ist schon auffallend ist natürlich, dass halt durch die Bank weg, aber das ist natürlich durch diese Gruppendynamik zu erklären, die Radzeiten einfach in der Top 10 super schnell waren. Und ich meine, wir kennen, oder ich kenne hier die Sportler, es ist nicht jeder hier der Überbiker, der eine 420 immer locker fährt. Also deswegen, Strecke ist definitiv genau. Und es ist keine einfache Strecke, das darf man nicht vergessen. Bedingungen waren gut, aber man hat es ja gesehen. Das ist schon krass, was Gruppendynamik dann heutzutage ausmacht, wenn dann die Gruppe über das Land rollt. Also das ist schon krass. Also dass dann so die Top Ten dann so schnell unterwegs ist. Ja, und das zeigt ja dann auch die schnellen Laufzeiten auch wiederum zumindest.
Ja, oder auch Gruppendynamik zeigt natürlich gerade jetzt vergangenes Wochenende mit Rot, wenn du den Zug vorne verpasst, siehe Patrick, Lange, dann bist du wirklich im Niemandsland. Und wenn du wie Patrick ausgestattet bist als Mensch, also er ist ja dann doch im Vergleich zu Frodo.
So mit Beinen und Armen oder möglichst zwei von.
Nein, sorry. Er ist ja dann doch um einiges kleiner. Also wenn man jetzt Frodo dahinstellt und Magnus Ditlev, das sind ja zwei Riesen im Vergleich. Ja? Hühnen. Dann hat es halt Patrick, wenn er allein auf weiter Flur ist, extrem schwer. Und sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich musste so lachen bei der Übertragung, als Jürgen Zeck gesagt hat, Patrick fährt so ein bisschen unruhig. Er fährt so ein bisschen Schlangenlinien. Da habe ich dann nur so gedacht, okay, er fährt auch nicht 180, sondern 190 Kilometer. Dafür war er noch ziemlich schnell. Aber Jürgen Zeck wurde doch gefragt, wie er das Rennen einschätzt und wie er das so sieht. Und meinte so, ja, der Patrick hat da noch ein bisschen mehr Potenzial.
Also switchen wir gleich zu Rot rüber. Sehe ich das jetzt richtig?
Ja, sorry. Wir können die beide parallel machen.
Ich bin immer ich. Ich mische
ja, dann das ist ein guter Eintrag wegen den Kommentationen. Und da ist mir was aufgefallen, vielleicht euch auch, aus dem BR-Funk, professionelle Moderatoren. Da gab es dann so eine Aussage, da dachte ich, da muss ich kurz schlucken. Als dann nämlich dann auch dort diese Gruppe beschrieben wurde, in der 10er-Konstellation, und der Moderator meinte, ja, das sind ja wie so die 10 kleinen Punkt, ja. Also ich will das Wort jetzt nicht hier in den Mund nehmen.
Ja,
und da musste ich echt schlucken. Da dachte ich, alter Schwede, klar, das ist Macht der Gewohnheit irgendwo, aber das darf
nicht. Boah, das geht gar nicht.
Professionell, das geht gar nicht. Also,
nee.
Ja,
Wir haben nur schon so WhatsApp-Nachrichten bekommen und wir haben es aber nicht gesehen oder wir haben die Stelle nicht gesehen.
Wir haben es noch versucht danach zu finden, weil ungefähr wusste ich, wo es war. Es war kurz vorm Solarer Berg das erste Mal, ne? Ja, aber wir haben es nicht mehr gefunden.
Tja, naja, okay.
Ja, naja, ja.
Aber gut, Patrick ist natürlich da bei der Radgruppe, weil, ey, also es gibt ja Radgruppen und Radgruppen, ne? Und, aber die Radgruppe mit Frodo, Detlef,
Maurice.
Wer war da noch?
Nee, also, das der ist natürlich.
Robert Kalin.
Das ist natürlich.
Natürlich.
Ja, nicht schlecht. Schon hochkarätig. Ist schon eine Gruppe.
Ja, aber also wie gesagt, dann kann, und Patrick ist ja nicht schlecht geschwommen, wenn man so will. Also der ist 20 Sekunden
und endlich mal ohne Neo,
vor
ey. Endlich
Magnus
mal ohne Neo.
Ditlev rausgekommen. Also ja. Und Magnus Ditlev, also ich habe mir nur so gedacht, wie man immer so schön sagt, Alter, was hat der für Eier, ne? Ey.
Okay.
Der Magnus Ditlev.
Ja, der Magnus Ditlev. Ey, überleg mal, du bist 24, ne? Allein 24 zu sein und jetzt schon so im Langdistanz-Business hier so aufzumischen, ist schon krass. Dann fährt vorne eine Gruppe, wo Frodo drin ist und du kommst, wann ist er, wie viel hat er auf Frodo verloren? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich ja gucken auf Maurice. Der hatte 48,57 und er hat 50,44. Also anderthalb Minuten oder was verlierst du, bist ein 24-jähriger Typ, ne? Und vorne fährt halt The Goat. Und dann sagst du dir, ey, ich investiere halt am Anfang richtig viel, um halt da nach vorne zu bücken. Allein das ist doch schon mal ultra krass, oder?
Ja, absolut. Ja, aber der weiß ganz genau, was er tut und was er kann vor allen Dingen. Da hat er ein gutes Risikomanagement auch an den Tag gelegt. Und
also es war smart, ne? Und ich weiß nicht, ob das hast du ja wahrscheinlich auch gehört, im Kommentar haben sie ja auch Sebi kurz da drin gehabt und der war sich da, und ich natürlich auch, während des Rennens sehr unsicher, ob das noch was wird, ne? Also ob das nicht too much effort irgendwo dann ist. Boah, was holst denn du da?
Alter, ich habe gedacht, ich brauche unbedingt jetzt ein Eis.
Jetzt kommt, woher haben wir denn dieses Eis?
Unglaublich.
Das hat er mir überhaupt nicht, das hat er irgendwo in der Tiefkühltruhe versteckt. So läuft es hier in der Casa Buchholz.
Oh ja. Ich hab das Eis in der Tiefkultur versteckt.
Ich habe das nicht gesehen. Naja.
Ja, aber sagt ja zu dem Kommentar von Bocchi, dass die Medienfahrzeuge da die Gruppe nach vorne zieht und dass natürlich der Drafting-Effekt so groß ist und so schlimm und so weiter. Also das ist eigentlich ein altbekanntes Problem, das es seit den 90er Jahren mindestens gibt. Also ist natürlich super blöd, weil es das Rennen verzerrt. Aber es war schon immer so. Es gab da den Weltrekordversuch damals mit Sub 8 und so, mit besagten Athleten. Da gab es dann auch den lokalen Harley-Club, der dann vorne irgendwie vorne weggefahren ist. Und ja, das ist immer so ein bisschen die Frage.
Die Macht der Medien. Es bezieht sich wie
ein roter Faden durch die Folge. Ich wollte nämlich den Kreis schließen. Ja, ich wollte den Kreis schließen damit und zu dir überleiten. Die Macht der Medien ist vor allem im bavarischen Land noch mal stärker vielleicht.
Ja, ich weiß nicht, ob da halt manchmal auch die Kameraperspektive verzerrt. Also, dass das einem näher vorkommt, als es vielleicht ist.
Ja, aber du hast ja auch noch, also neben, du hast ja diese, da sind ja 4, 5 Motorräder drumherum. Also du hast ja quasi, der fährt eins hinten dran, dann fahren da so 2 nebendran und...
Aber ja, auch nicht die ganze Zeit.
Also es geht gar nicht darum, dass die Motorräder direkt da vorne fahren, aber es ist oftmals das Ding, wenn die direkt nebendran fahren, hat das ja auch schon einen Effekt. Und das ist ja wirklich so, und ich habe das ja selber auch in Rot erlebt, dass dann quasi dann 3, 4, 5 Medienmotorräder auch so in so einer Phalanx wie bei den Sportlern, neben den Sportlern fahren. Und das hat auf jeden Fall einen Sogeffekt. Also das ist halt einfach so. Also bei Seitenwind, das zieht dich über die Strecke und deswegen... haben diejenigen, die da vorne sind, halt immer diesen Vorteil. Mhm. Und das war auch damals, ja, wie gesagt, bei allen souveränen Siegern, will ich mal sagen, war das unter anderem so auch dem geschuldet, dass diese Souveränität nochmal verstärkt wird. Die waren ja so oder so Weltklasse, aber dass diese Medienfahrzeuge da nochmal, das letzte
Quäntchen
da
Magnus Ditlev weiß das halt mit seinen 24 Jahren. Und dann gibt er halt mal, wenn er ein bisschen Rückstand hat, Vollgas.
Ja.
Das können
also man weiß ja sowieso, also erfahrene Athleten wissen auf jeden Fall, die mehrfach rot gemacht haben, dass vorne in der ersten Phase, das ist wie in Hawaii, da muss man irgendwie versuchen, wenn man Lücke hat, Gruppe schließen. Das ist halt so, ja. Das ist ein ganz schneller Bereich, man fährt so ein bisschen winklig auch aus der Wechselzone raus und da muss man schnell reagieren. Das hat mir damals schon der Timo so erzählt und ja, War anscheinend bestens informiert über die Rennsituation, wie sie sich entwickeln kann und hat da wirklich vom Leder gezogen.
Vom Leder gezogen, ja. Vom Loader. Sorry.
Genau. Aber was mich schon wieder, also, aber die Diskussion haben wir auch immer jedes Jahr, also über Streckenlängen brauchen wir hier auch nicht mehr reden. Also das ist, ich weiß auch nicht. Ich meine, okay, wenn beim Radfahren, ja, das so deutlich kürzer ist, war schon immer so, aber dass beim Marathon irgendwie dann fast schon 2 Kilometer fehlen, dann denkst du auch, also das kann man doch hinkriegen, ehrlicherweise. Also das kann mir keiner erklären, dass es nicht anders gegangen wäre, dass man diese 40,4 Kilometer oder was es waren.
Das habe ich gar nicht gecheckt. Aber das ist halt, das ist halt entscheidend. Ne? Es würde ja keine Rolle spielen, wenn niemand irgendwie den
das dauernd vergleichen würde.
Ja, so krass. Aber es wird ja ständig, es geht ja im Triathlon nur um diese Zeiten. So.
Ja, aber weißt du, wenn du halt, also klar, ich will jetzt keine Zeiten vergleichen, aber wenn das halt so deutlich abweicht von so einer groben Norm.
Ja, klar, es geht nicht.
Jo.
Nee, es müsste in einer Range von 5% oder sowas sein. Aber wie viel sind 5% von, das kann ich jetzt 5% wieder nicht.
5% ist viel.
Ja, oder deshalb meine ich ja, also man muss irgendeine Range festlegen.
Lass doch mal.
Jetzt wird mal der Rechner rausgepackt.
Ja, es wurde ja, früher wurde ja auch Rot immer als die verlängerte Mitteldistanz so ein bisschen tituliert. Ne? Das darf, also,
ja, und dann auch Schwimmen im Kanal, das ist ja auch schon ein Witz, ne? Da wurde mir auch immer gesagt, Eva, da schwimmst du von allein. Also so ist es ja dann auch nicht. Ne?
Wenn ich das richtig gerechnet habe, ja. Beim Marathon.
Ja.
5%. Also 5% ist echt viel. Stell mal auf Swift bei einem Workout mal dein um 5% runter. Das ist ein ganz anderes
Workout.
Das
sind Welten. Hm. Also reden wir eher von vielleicht 2%.
Ja.
Unter einem Kilometer vielleicht. Also so. Hm.
Aber ja, gut, nochmal zu den Rennergebnissen vielleicht. Dittlif gewinnt das Ding, knapp über Streckenrekord von Frodeno, den er da wirklich echt um Haaresbreite verpasst hat. Und deutlich dahinter natürlich Patrick mit dem schnellsten Lauf des Tages, wie zu erwarten. Hat da, glaube ich, auch alles gegeben, um da so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Und ja, Rinaldo Colucci hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist ja auch so eine alter Athlet, der schon seit Ewigkeiten irgendwie über Brad Sutton rumrührt, auf der Kurzdistanz, dann wieder auf der Langdistanz, dann wieder auf der Kurzdistanz, dann nimmt man Olympiade mal mit für Brasilien und dann macht man wieder Gerard mehr Langdistanz und so weiter. Also der ist irgendwie auch überall und nirgendwo am Start.
Weißt du, wer 73 Andorra, der gestern auch stattgefunden hat, gewonnen hat? Ivan Tutukin.
Ja, alter Schwede.
Ivan Tutukin gewinnt
den 70. Warte mal, Ivan Tutukin hat doch Kärnten gewonnen.
Ah, komm ich jetzt hier? Ja, siehst du, das ist das beste Beispiel. Komme ich jetzt schon selbst durcheinander?
Das war das Dopingpodium, will ich jetzt
sagen. Kärnten, Kopenhagen, Hauptsache.
Ah, siehst du, ey, ich komme jetzt selbst schon voll durcheinander, ey. Also, das ist ja schon mal wieder. Nee, genau, Andorra. Da bin ich ja schon. Andorra.
Das
kannst du jetzt bitte mal rausschneiden.
Ich kann heute nichts mehr schneiden.
Ich bin komplett. Andorra hat nicht der Tutugin gewonnen. Ja, du hast recht, Horst.
Ja.
Aber er hat Klagenfurt gewonnen. Allein das ist ja. Mhm. Zu krass. Also
Meldonium, so Tutukin, genau. Mhm.
So viel zum Thema auch Rinaldo Colucci, dass der da auf einmal an 3 jetzt auftaucht. Also wer das Podium getippt hat, herzlichen Glückwunsch, ne?
Ja, genau. Bradley Wise kurzfristig eingesprungen. Ja, entschuldige?
Was sagen wir denn zum großen Elefanten im Raum? Ausstieg von Nihan Frodeno.
Trauer.
Ach so.
Trauer? Naja, es ist ja schon so, also wir müssen ja ein bisschen lächeln über die Frage von Anna Bruder, die ja schon, das hast du mir, ich habe dir gesagt, die ja schon gefragt hat, so, naja.
Sehen wir hier entweder den Gewinner oder steigt er aus, so von wegen. Da musste auch Frodo lächeln beim Interview. Ja, gut, wenn man jetzt im Nachgang halt hört, wie das schon so zustande gekommen ist und dass er ja dann doch auch nochmal vor 2-3 Wochen nochmal mit Carbon-Schuhen gelaufen ist und da doch nochmal wieder ein bisschen mehr gereizt hat, als es davor schon war, dann mit seinem Team schon abgesprochen hatte, okay, wenn es über, was, Schmerzskala zwischen 1 und 10, wenn er über 4, 5 kommt, dass er dann rausgeht, dann, aber das hätten wir ja alle, haben wir nicht vermutet, ne?
Ja, es ist immer so eine Sache, ne? Also.
Wobei, also da muss ich jetzt, da muss ich mal kurz ausholen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu lang und wieder so
aus.
Blöde Side-Story. Aber in unserem Verein haben wir ja auch eine gerade Verletzte mit angerissener Achillessehne. Und auf unserem Vereinfest am Samstag haben wir nebeneinander gestanden und haben uns unterhalten. Und dann meint sie, ja, meine Achillessehne ist ja angerissen. Da ich, ach Mensch, du Arme, machst du einen auf Frodo oder was? Und dann guckt sie mich so an und sagt so, ja, ich verstehe auch nicht. Wie macht der das? Mir wurde gesagt, das dauert ein Jahr. Und da wären wir gleich schon beim Thema. Also eine angerissene Achillessehne. Wer schon mal eine hatte, der weiß, es ist eine ganz schön lange Angelegenheit. Wenn man jetzt Profisportler ist und Jan Frodeno heißt, kann man natürlich dieses Jahr deutlich verkürzen. Wir haben jetzt aber auch gesehen, dass dieser Zeitabstand, den er jetzt so eingeplant hat, dass es eh schon ganz schön eng war wohl. Und jetzt hat man gesehen, okay, nee, auch für Jan Frodeno sind die paar Monate dann doch zu kurz. Schade. Also man hat sie mir auch echt angesehen. Also das ist halt krass, ne? Wie aufgelöst und mit den Tränen nahe Frodo dann da steht im ersten Interview. Also nach so langer Zeit und so vielen Erfolgen und dem, was er alles so geleistet hat, dem tut es auch richtig weh, dass er da jetzt
nicht findet. Ja, aber er hat sich gut verkauft, also muss man schon sagen.
Ja, ne? Natürlich.
Diese ganze mediale Aufwertung. Und just in dem Moment an der Lende war natürlich das Filmteam auch dort. Also ich glaube, er hat da schon Exit-Strategien sich überlegt, falls diese, wie gesagt, Schmerzgrenze da überschritten wurde. Klar, ich glaube aber auch, dass wenn er das wirklich vom Schmerzen her ausgehalten hätte, dass er da wirklich auf All-In gegangen wäre. Also ich glaube schon, dass er da sich da nicht irgendwie zurückgehalten hat, sondern auch schon geguckt hat.
Aber da sehen wir wieder, was hat einen höheren Stellenwert, Rot oder Hawaii? All-In für Hawaii. Also das ist das große.
Es ist halt die Frage, wie viel hat es jetzt geschadet, ne?
Ja, deshalb hat er ja. Also ich glaube schon, dass er so smart mittlerweile dann auch ist, weil früher hat er ja schon so auch Harakiri-Dinger gemacht, ne? Wo er dann wirklich, guck mal noch, zu seiner ITU-Zeit, wo er auch so richtig Probleme unten mit der Ferse auch hatte oder mit dem Sprunggelenk.
Ja, ich glaub, ganz, ganz früher, aber
da geht man schon nochmal anders um.
Ja, also mich hat es ein bisschen überrascht. Ich habe so gedacht, so das ist, geht so ein bisschen in die Richtung, ja, man war verletzt und so und dann läuft es aber doch sehr gut. Steht zwar alles so unter dem Stern, so ja, man ist verletzt und so, aber am Ende steht dann trotzdem eine super Leistung und halt auch
das Finish. Aber gut, die steht ja sogar, die super Leistung.
Ja, aber das ist dann doch, also dass der Schmerz dann doch so groß ist und du mit dem Start zumindest planst und so sagst nur, naja, mal ausprobieren. Also ich selbst habe so einen Schwachsinn auch gemacht. Ich bin auch mit Achillessehne zum Weltcup nach Cancun damals, aber das war halt 5 Kilometer laufen. Da habe ich mir irgendwie gedacht, so, ich hatte auch schon 2 Wochen lang gar keinen Lauf mehr trainiert, weil es einfach nicht ging. Aber dann dachte ich mir halt so, ach, come on, ey, ich werde einfach nicht laufen und dann ist alles gut. Und diese 5 Kilometer, die packe ich auch so. Nee, die habe ich auch so nicht gepackt. Und beim Ironman wäre ich tendenziell noch mal ein bisschen vorsichtiger. Weißt du, also oder pessimistischer, dass ich durchkomme. Also,
ja gut, aber der hat ja schon Läufe gemacht, auch
und
bis
selbst,
so Richtung
und Halbmarathon. Selbst, und selbst, lass mal das Szenario kommen, was hatte ich gesagt, so ab 6 raus oder so. Nehmen wir mal an, er wäre mit Schmerzlevel 3, 4 so durchgerannt und hätte gefinisht. Aber ich glaube, das wird allen klar gewesen sein, dass es einen ganz schön zurückwirft. Ja. Gerade in Bezug auf Hawaii, ne? Also,
aber deshalb ist er ja auch so rausgegangen. Also, ich würde sagen, wenn man jetzt, er hat ja gemeint, so Schmerzskala 4 oder 5, das geht ja noch.
Findest du?
Ja.
Ich finde es erstaunlich.
Weil, angesetzt. Ja.
Weil ich finde, schon man konnte wahrscheinlich nicht angefangen. Davon aus, man kann nicht davon ausgehen, dass das schmerzlos vonstatten geht und so ein Marathon ist einfach ein Marathon, der dann in die Achillessehne noch mal reingeht. Unter Wettkampfbedingungen. Also im Nachhinein, also ich hätte im Voraus gedacht, er ist einfach wirklich erholter und von schon wieder deutlich mehr von dieser Verletzung regeneriert. Und die wird noch so wiederholt, um halt zu sagen, hey, er war verletzt, ne? Er hat Trainingsrückstand. Dass es jetzt aber anscheinend dann wirklich noch so ein Thema ist, hat mich dann doch überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass er denn dieses Risiko reingeht.
Aber selbst auch ein Jan Frodeno braucht Wettkämpfe und so ein Sportler lebt von der Wettkampfsituation. Und du weißt ja selbst, wie viel trainiert er, wie viel macht er die ganze Zeit. Also das war der erste Wettkampf seit ewig, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja,
ne? Der braucht mal wieder die Menge.
Familiär, glaube ich, relativ gute Situation, weil ich glaube, seine Frau die ganze Zeit in Australien war mit den Kindern und da, sage ich mal, voll durchziehen konnte. Ich glaube schon, dass er das versucht hat, so bestmöglich vorzubereiten und so wie der auch aussah.
Ja.
Die Oberschenkel so dünn wie der große Daumen. Also der war schon sehr ausgezehrt für seine Verhältnisse.
Ja, aber der braucht auch mal wieder, der braucht ein Publikum, der braucht Leute, der möchte sich zeigen und der will bei so einem Triathlon-Fest dabei sein. Und auch seine Sponsoren.
Die
Jungen
Wilden laufen ihm jetzt den Rang ab, ne? Da hast du hier die Norweger, die jetzt kommen, die jetzt hier irgendwelche Rekorde brechen. Du hast jetzt den Nachwuchs mit dem Ditlev, der auch schon im Vorfeld auch immer irgendwo für Furore gesorgt hat. Du hast jetzt Leute, die sind auch sauschnell einfach, ja. Das sind jetzt einfach, es ist nicht mehr so, dass er dann, sage ich mal, meilenweiten Abstand die Dinger jetzt gewinnen könnte. Es gibt jetzt Potenzial an Athleten in einem ähnlichen Bereich, die sogar noch schneller sind. Und das ist halt, glaube ich, auch für ihn vielleicht auch nochmal ein Ansporn, noch einmal diesen Hit-Out auf Hawaii zu schaffen gegen genauso Leute. Und dann, denke ich mal, wenn er das schafft, dann wird er sich wahrscheinlich dann...
Ja. Unsterblich machen.
Zur Ruhe setzen. Ja, also aber erstmal das Training überleben. Aber klar, das ist wahrscheinlich so seine Intention, aber
ja, aber Emotion. Jetzt, was bleibt aber jetzt hängen? Frodo ist im Schwimmen und Radfahren nach wie vor Weltklasse und dominiert so ein Rennen oder drückt ihm auch den Stempel auf. Und er war jetzt auf jeden Fall so smart genug, um größeren Schaden vorzubeugen, auszusteigen.
Also du meinst, er hat mental trotzdem gewonnen?
Naja, aber er hat jetzt schon mal seinen Contendern so gezeigt, hier Leute, ihr jungen Wilden und alle hier Blumenfels und Edens da draußen, ich bin noch da. Und
aber ja, hätte das wirklich jemand, also hätte man...
Das in Frage gestellt oder was?
Wenn er jetzt noch ein paar Monate gewartet hätte, jemand gesagt so, oh Frodo, Schwimmen und Radfahren, ob das klappt?
Nein, also. Aber das ist ja schon mal trotzdem ein Statement, ne? Und auch für ihn selbst. Und es gibt natürlich auch noch irgendwo Motivation für die nächsten Wochen. Wie viel sind es noch? 12, 13, 14 Wochen bis Hawaii.
Ja, aber gut, jeder tickt ja anders. Mich hätte das, glaube ich, ganz schön frustriert.
Ja, sowas ist immer, man hat es ja gesehen. Natürlich ist es, aber man kann es auch wieder für sich umdrehen.
Schon wie
Er wusste das ja auch selbst so irgendwo schon in die Richtung.
Irgendwo mit einkalkuliert, dass es so weit kommen könnte, ich glaube schon. Also ich denke mal, klar ist er frustriert und enttäuscht, aber ich bin der so, glaube so ausgebufft und professionell, dass er, wie gesagt, das schon so Szenarien im Vorfeld im Kopf durchgespielt hatte. Weil, wie gesagt, wenn wirklich Hawaii das finale Ziel ist, dann wird auch dem alles untergeordnet. Ja.
Ja, und deshalb ist er ja auch rausgegangen. Ja.
Genau.
Ja.
Ja, und die Frauen haben wir ja auch noch bei den... Genau, und da haben wir auf jeden Fall deutlich größeres Feld wie in Frankfurt.
Ja, aber trotzdem, also da hat ja auch Anne selbst so gesagt, also das kannst du jetzt auch nicht vergleichen, wenn es um Hawaii geht, von Leistungsdichte und sowas. Also es hat sie auch selbst gleich so, okay, sie hatte echt keinen guten Tag gestern und da ist viel schief gelaufen und sie hat trotzdem in einer echt super Zeit dann auch noch gefinisht, ne? So, also findet mal deinen Beutel nicht und da passt irgendwie was nicht, dann wirst du von der Biene gestochen, dann ist er ja irgendwie noch mit einem Motorrad, mit einer Übertragung gecrashed oder sowas oder auch nicht 100% rund gelaufen, also Anne kann irgendwie alles passieren, aber sie lässt sich nicht aufhalten, das ist auch so immer weiter.
Ja, aber also vom Schwimmen wird sie schon krass enttäuscht sein.
Ja.
Und das wird jetzt auch die nächsten Monate in dem Training, davon kann man ausgehen.
Aber
das wird immer im Kopf rumoren.
Aber da hat halt auch, das hat Patrick im Interview danach gesagt und das hat auch Anne gesagt, und das sind zwei Athleten, die sind ähnlich vom Körperbau, denen war kalt.
Mhm.
Und auf Hawaii wird es nicht kalt.
Ja. Okay.
Auf alle Fälle. Und da sieht die Sache vielleicht auch nochmal anders aus. Und man darf die Kälte bei so austrainierten, ausgezehrten Menschen auch nicht unterschätzen, ne? Das, was das ausmacht, auch an Schwimmperformance.
Ja, ich kenne das. Der Patrick hatte gemeinsam einen Hüftburger ging zu und genau das hatte ich auch immer. Wenn es kalt war, böse, das einmal, ne? Wird die Lende irgendwie dicht und dann verkrampfst und dann schwimmst du auf einmal total.
Ja. Dann geht der Hüft. Das höre ich ja zum allerersten Mal.
Nee, wirklich, weil da ja große Arterien entlang laufen. Ja. Und weißt du, da kommt ja
da kommt eine Vasokonstriktion. Ja, das ist ganz, ganz typisch, ganz klassisch.
Okay, krass. Komisch, ja. Aber ist wirklich
so. Hast du halt noch nie gespürt, nö. Du ausgezehrter.
Nee, ich konnte als Moppelchen, hatte ich ja keine Probleme.
Ja.
Ja.
Gut. Dann machen wir jetzt mal einen Deckel zu, hä?
Ein Cut. Ja. 1,5 Stunden fast. Ja.
Oh ja. Oh,
passt, ne? Fast. Nee, wir haben ja, was mich einfach besonders freut, ist, dass wir nochmal auf der Kurzdistanz ein bisschen aufgeholt haben, weil ich da einfach mal das schlechte Gewissen habe, dass mal so viel passiert und man so wenig darüber berichtet.
Ja. Das stimmt.
So.
Genau. Hier schreit noch ein anderes Baby, ne? Ich denke mal, das ist der. Ja. Das
unser Kind schreit nicht.
Nee. Ich kriege jetzt mal einen Schock, aber.
Unglaublich.
Aber macht ja nichts, wir legen uns gleich dazu. 21 Uhr, das ist für uns jetzt Schlafenszeit.
Ja, es wird jetzt eng. Also hoffentlich schaffen wir das jetzt noch, ne?
Genau, und euch wünschen wir noch, bis wir uns das nächste Mal wieder hören, weiterhin gutes Training, gutes Durchhalten.
Schönen Triathlon-Sommer erstmal.
Genau.
Ja. Genau.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.